Herzlich willkommen beim Impact Talk, der Podcast für nachhaltige Innovation und Technologie aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen zu Episode 46 des Impact Talks, dem Pod- und Videocast-Format zum Impact Festival. Ja, heute mit Blick auf 2023, aber in 2024. Und Mara, schön, dass wir wieder zusammen sind.
Ja, schön, dass wir wieder hier im neuen Studio stehen.
Ja, wir könnten jetzt so tun, als wären wir weg gewesen eine Woche lang, hätten genau die gleichen Klamotten uns heute wieder ausgesucht. Ja, eine Woche später für unseren nächsten Pod-Videocast, Multicast. Ist aber nicht so.
Nee, die letzte Aufnahme liegt 3 Minuten zurück.
Ja, genau. Was aber auch bedeutet, wir sind so quasi, es ist quasi ein verschmolzener Spannungsbogen.
Ja, weil wir ein bisschen angeteasert haben in der letzten Folge schon, oder?
Ja, also wir haben den Cliffhanger, finde ich, ziemlich gut gemacht. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich mit Eckhard von Hirschhausen, sind wir aus der Episode 45 natürlich auch mit einem Feuerwerk rausgegangen. So, und was würde der gute Geschichtenerzähler jetzt tun?
Wir steigen jetzt mit einem Feuerwerk weiter ein.
Absolut.
Und dann geht es aber bergab, oder wie machen wir das?
Nein, so würde ich das nie meinen. Im Gegenteil. Aber ich glaube, mit Godo Röben, den ich ja treffen durfte, also getroffen haben wir ihn beide auf dem Impact Festival, ich durfte ihn auch noch interviewen. Ja. Aber wir sind ja beide mit ihm bekannt, denn wir hatten ihn ja auch vorher schon im Podcast bei uns. Ich glaube, das ist halt einfach ein super Typ. Er hat jetzt vielleicht nicht die Popularität wie Eckhard von Hirschhausen, aber ich glaube, er hat ein ganz markantes Thema und wird das, glaube ich, Spaß machen zu Beginn, ihm zuzuhören.
Und für alle, die jetzt nicht wissen, wer Godo Röben eigentlich ist, Godo ist Ex-CEO der Rügenwalder Mühle. Also er war, glaube ich, fast 25 Jahre bei der Mühle und hat da wirklich diese ganze Transformation von reinen Wursthersteller, die, glaube ich, auch vor allem eigene Metzgereien hatten, sind jetzt so eine starke Marke, die ja vor allem im veganen und vegetarischen Segment mittlerweile auch ihre Hauptgewinne erzielt. Hat er da mitgemacht und da ist er mittlerweile natürlich einfach auch Profi, was so alternative Proteine geben, ganz klassischer Fleischersatz.
Ich will unbedingt was reinwerfen, weil die Geschichte von diesem Unternehmen und von diesem Mann ist so spannend, dass sogar die Kollegen von Wondery dem Ganzen einen Kampf der Unternehmen gewidmet haben und eben unter anderem diesen Transformationsprozess mit der Person Godo Röben, also fast schon eine historische Person, gemacht haben. Die Geschichte ist gut erzählt, aber wenn ihr da irgendwie zu Hause Lust habt, dann mal zu schauen, wer Godo Röben ist und was er so wirklich geleistet hat, ich glaube, das könnten ein paar Minuten sein, mit denen ihr ganz schnell versteht, was er da getan hat, und das ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb ist es umso toller, dass er sich die Zeit genommen hat, nach Offenbach gekommen ist. Und wirklich, ich habe ihn auch wirklich den ganzen Tag herumstreifen sehen. Also ich glaube, er hat Netzwerk gepflegt, er hat mit vielen Leuten geredet, hat sich viel Zeit genommen. Das war keiner, der kam, sprach und ging, sondern der hat wirklich den ganzen Tag,
Ja, ich freue mich da immer, wenn die Speakerinnen wirklich auch im Festival bleiben. Ich finde, es spricht auch ein bisschen für uns als Festival, dass es nicht so ist, okay, ein Tick auf der To-Do-Liste, sie kommen dahin, sprechen ihre 15 Minuten und ab geht's in den nächsten Bus-Taxi-Zug und sind wieder weg, sondern dann so zu sehen, okay, die verbringen hier wirklich Zeit, scheint spannend zu sein, was wir hier machen. Also, nee, das ist sehr cool. Genau, und in eurem Interview hast du ihn gefragt, welche Stellschrauben denn gedreht werden müssen, beziehungsweise welche Hebel wir auch brauchen, um alternative Proteine besser zu machen, beziehungsweise auch noch stärker zu vermarkten.
Damit sie noch besser laufen, sind mehrere Sachen. Ich finde, sie müssen alle noch einen Tick besser schmecken. Mhm. Also es gibt wenige Produkte, die wirklich 1:1 auf dem Punkt sind, aber es sind ja auch gerade erst angefangen. Wie bei der Elektromobilität. Die ersten Autos sind noch nicht perfekt. Da muss man noch ein bisschen mit Überzeugung rangehen. Die werden jetzt aber immer besser. Dann Zusatzstoffe müssen raus aus den Produkten, schaffen aber immer mehr Produkte schon. Und dann ist es der Preis. Der Preis, wir müssen jetzt ganz stark, und das ist auch das, was ich mit der Regierung dann gerne vorantreiben würde, dass wir die Preisparität auch hinbekommen können. Entweder durch die Tierwohlabgabe, die ja kommen soll, oder die echten Preise auf die tierischen Produkte. Also da müssen wir ganz schnell rankommen, dass die pflanzlichen Produkte günstiger sind als die tierischen.
Da würde ich in der Tat nochmal einsteigen. Wir haben hier einen Aussteller hier auf der Messe, der macht das Thema True Cost Pricing. Das heißt, er versucht auszudrücken, was Kaffee wirklich kostet, wenn man eben auch den Ressourcenraub, den Landraub, die Transportation, alles hineinrechnet, die Umweltschäden eben berücksichtigt. Und dann kommt dann natürlich ein ganz anderer Preis raus, wie wenn du hier beim Kaffeeröster um die Ecke deinen Pfund Kaffee kaufst. Könnte so ein True-Cost-Ansatz im Fleischbereich eventuell auch helfen, zu zeigen, dass dann eben auch ein veganes Produkt, das vielleicht 1 Euro teurer ist wie die gleiche Menge tierisches Produkt, am Ende aber eigentlich billiger ist?
sollte man auf jeden Fall mit ins Auge fassen. Es ist natürlich ein sensibler Bereich, weil das jeden Menschen angeht, der irgendwie einkaufen geht. Und das ist immer für jede Regierung schwer, so einen Punkt umzusetzen, ohne dass die Boulevardpresse da gleich durchdreht. Oder deswegen, aber ich glaube, das immer wieder zu thematisieren und sagen, normalerweise, was die Rewe jetzt gemacht hat, bei Penny und bei Rewe, dieses Stück Fleisch würde eigentlich nicht 2,99, sondern 7,99 kosten. Das sollte man ruhig öfter mal sehen, was man damit anrichtet. Langfristig sollten aber die Subventionen so geregelt werden, dass wir den Planeten fördern und nicht eher schaden mit den Subventionen.
Als Anschubsfinanzierung, als Unterstützung jetzt in der Phase, wo es um Skalierung geht, damit dann die Produkte eben zu fairen oder vergleichbaren Marktbedingungen eben auch angeboten werden können. Ich glaube, das macht es den Leuten dann einfach auch zuzugreifen, oder?
Das ist bei allen Wenden immer wieder passiert, bei der Energiewende, bei der Mobilitätswende und das muss jetzt auch bei der Ernährungswende sein, dass du zur Anschubsfinanzierung dann eben sagst, die Solaranlage wird unterstützt, das Elektroauto wird unterstützt, da kriegst du eine Prämie dazu, dann merkst du, dann kommt so langsam in Gang und dann skaliert sich das, dann wird es auch günstiger und dann läuft das Ganze. Wenn du aber die harten Kosten nimmst und dann ist es auch schwer, dann kostet die Fleischwurst doppelt so viel wie die Fleischfleischwurst und die schmeckt nicht ganz so gut. Da muss man schon überzeugt davon sein, dass man damit macht.
Sag's ruhig. Ich habe mich gerade im Vorfeld nochmal meine intelligenten Frage gefreut, wo es Godo vorgezogen hat, glaube ich, dann eher das zu sagen, was ihm gerade auf der Zunge lag als solches. Aber das hat er ja charmant gemacht, deshalb, das war total in Ordnung.
Stimmt, ja, aber aufs True Cost Accounting wollte er nicht so richtig eingehen, ne?
Nicht wirklich, ja. Wobei es aber tatsächlich, und ich habe es ja auch gerade gesagt, für mich ein Riesenpunkt ist, ich glaube, wenn die Leute wirklich ein bisschen erkennen würden, was in Sachen Wasser, in Sachen Fläche, in Sachen Emissionen, in Form von Kot, von Stickstoff etc. Durch die Tiere einfach auch und durch deren Massentierhaltung passiert. Ich glaube, dann würden alle so ein bisschen die Preise, die sie sehen, weil wir Deutschen, wir sind ja europäisch gesehen, wir haben ja die billigsten Lebensmittelpreise, leider. Mhm. Gott sei Dank, also was soll ich jetzt sagen? Also ne, beides, ne? Also leider, ja. Aber auch nicht ja. Leider. Ja. Aber was ich hinaus will, ist, wenn wir natürlich wüssten, was am Ende so das Pfund Hackfleisch vielleicht tatsächlich kosten würde, wenn man eben sehen würde, dass eben da Wasser kostenfrei entnommen wurde, dass vielleicht auch sehr billig gefüttert wurde mit irgendwelchen Abfällen oder irgendwas anderes, dann glaube ich, versteht man besser, wo der Ansatz auf dem Godo Rüben liegt. Und ich finde das sehr, sehr wichtig.
Ja, ich finde es spannend. Er hat ja am Ende auch die Anschubfinanzierung nochmal aufgemacht. Mhm. Ne? Und ich meine grundsätzlich, ich bin für jede Finanzierung, die irgendein nachhaltiges Produkt auf den Markt bringt oder vielleicht auch ein Geschäftsmodell, was grundsätzlich für den Markt geeignet ist, auch auf den Markt bringt. Aber ich habe mir in dem Bereich das auch nochmal tiefer angeschaut, weil, also ich ernähre mich auch vor allem irgendwie Richtung vegan, vegetarisch und ich merke das ja selber schon bei der Milch, die man kauft. Ne? Warum ist Kuhmilch so viel günstiger als mein Hafertrink, der eigentlich aus Körner und Wasser besteht? Und bin dann noch mal ein bisschen tiefer reingegangen an dieses Beispiel, einfach um zu verstehen, wie verzerrt dieser Markt heute eigentlich ist. Wenn wir von Milchproduktion sprechen, ne, also von einer intensiven Milchproduktion. Wir haben beheizte versus gekühlte Hallen. Ne. Unsere Kühe werden ja in der Regel in Hallen gehalten und nicht draußen auf der Wiese. Müssen wir im Sommer kühlen, im Winter heizen. Wir brauchen künstliche Befruchtung von diesen Kühen. Ne. Die stehen da ja nur angebunden, werden künstlich befruchtet. Wir haben automatisierte Melkmaschinen. Dieser ganze Milchverarbeitungsprozess, Pasteurisierung, Homogenisierung, Transport zur Molkerei, Verkauf im Supermarkt. Und am Ende, ich glaube, so ein aktueller Supermarktpreis liegt ein bisschen unter einem Euro. Zumindest von keiner Biomilch, von der normalen Milch so. Frage ich mich schon, wie das genau eigentlich funktioniert. Also wie kommen wir zu diesem Euro? Mit dieser ganzen Herstellungskette, versus wenn man sich mal so eine Hafermilchalternative anschaut, ist ein relativ einfacher Prozess mit geringen Kosten. Ne? Wir tun eigentlich Körner reinschmeißen, so ein bisschen Öl kommt noch rein, ein bisschen billiges Salz, Wasser, fertig ist die Sache. Unsere Hafermilchpreise liegen bei ungefähr, ich glaube, die günstigen fangen bei 1,50 an, die teure Oatly Barista ist bei knapp 2,50 der Liter. So, ne? Und wir haben trotzdem ja gleichzeitig so eine hohe Kritik an den ganzen Externalitäten und den ethischen Auswirkungen. Und ich glaube, sich da mal wirklich anzuschauen, wo liegt denn da der Fehler schon im System? Also wenn man sich anschaut, wie stark ist die Wirtschaftslobby eigentlich drumherum? Ne? Ganz viele Marken bauen ja auf günstige Milchpulver, Magermilchpulver, ist ja in jedem dritten Produkt irgendwo drin. Muss günstig sein, ne? Also da ist die Lobby schon mal irgendwie am Start. Dann haben wir eine verschiedene Mehrwertsteuerregelung, weil Kuhmilch gilt als nicht verarbeitetes Produkt. Hafermilch, wo ich ein paar Körnchen und Wasser zusammen habe, ist ein verarbeitetes Produkt. Für das eine zahlst du 7% Mehrwertsteuer, für das andere 19%. Die gleiche Geschichte bei Fleischalternativen. Hackfleisch 7% Besteuerung, unsere Rügenwalder Mühle wird auf 19% versteuert. Also einfach schon wo wir so eine Verzerrung reinbringen, wenn man sich da mal andere Länder anschaut, zum Beispiel Frankreich hat ja jetzt so eine Zuckersteuer eingeführt, also starke Industriezucker, Lebensmittel mit viel Industriezucker werden stärker besteuert oder in Dänemark mit Lebensmitteln mit hohen gesättigten Fettsäuren werden stärker besteuert. Das heißt, man kann das ja auch in so eine Richtung gehen. Nee, wir gehen auf verarbeitet, unverarbeitet, macht mega Sinn. Und dann diese Gewinnmargen sich halt auch nochmal anzuschauen, ne? Wie viel am Ende wirklich beim Landwirt hier ankommt. Die Landwirte sind ja sauer. Ich weiß nicht, wie viele Proteste wir schon hatten, wo irgendwelche Milchchen in Abwasser gekippt wurde, weil es halt günstiger ist als Wasser so. Also was haben wir uns da schon wieder für ein System irgendwie hingebracht? Versus dann hast du die Gewinnmarge in der Hafermilchindustrie, wo, ich glaube, ich habe so eine Studie letztens dazu gesehen, die Marktforschung hat irgendwie rausgebracht, die meisten Hafermilchkäufer sind weiblich, Akademikerinnen, entsprechend hohes Einkommen und die nehmen halt das Geld in die Hand, um vegane oder ethisch korrekte Produkte zu bezahlen. Ne? Und ich finde es einfach krass, was für eine Marktverzerrung wir da schon irgendwie haben, wo meiner Meinung nach brauchen wir gar nicht über eine Anschubfinanzierung sprechen oder um True Cost Accounting, wenn wir einfach diesen Bias mal rausbringen würden.
Mic drop.
Sorry, ja, das macht mich leidenschaftlich, dieses Thema.
Ich merke schon, wie hättest du mich gern, dafür oder dagegen?
Dann mal dagegen, soll ja spannend sein hier.
Naja, erstmal alles vollkommen richtig, was du sagst. Es ist de facto so und natürlich hat sich dann eine Riesenindustrie breit gemacht, die Milchprodukte zu wirklich allem verarbeitet. Ne? Ich meine, wenn man heute sich mal anschaut, Weinstephan, Müller oder andere Großmolkereien und was die alles aus diesen Produkten machen, da sind wir Deutschen natürlich auch hinerzogen worden. Ja, das ist natürlich, wir nutzen das auch sehr stark und wir sehen aber natürlich auch so ein bisschen, was die Probleme jetzt sind. Ne? Also ich mache erst mal dafür, bevor ich dagegen bin.
I see.
Ich meine, wir reden über, ich weiß gar nicht, 20% der Menschen hier sind laktoseintolerant.
Kann gut sein, ja.
Kann man mal drüber nachdenken, warum die das sind. Ne? Also anstatt jetzt irgendwie Hafermilch zu kaufen, kaufen wir dann lieber quasi eine Milch, die dann auch quasi, in der die Laktose gespalten wurde durch ein anderes Ding, was die Süße auslöst. Kann man süße Milch trinken, wer das mag, gerne. Ja, also auf der einen Seite ist das so, auf der anderen Seite geht es aber auch um das Thema Lebensmittelsicherheit. Und da ist einfach der Punkt, wir brauchen hier natürlich auch in Deutschland einen funktionierenden Markt für Fleisch und für Milch und für Eiweißprodukte, für Proteinprodukte. Und in der Vergangenheit haben wir eben noch keine Alternativen gehabt. Ne? Das Thema Soja ist ein Gewächs, das erstmal aus Asien hier rüberkam. Ja? Jetzt so langsam nähern wir uns bei der Milch, dem Hafer. Wir finden jetzt bei anderen Sachen, also gerade Rügenwalder Mühle im Bereich Erbsen haben wir immer wieder, ja, dass es jetzt auch genommen wird, um ein alternatives Protein darzustellen. Und das Problem ist natürlich auch, dass wir zwar mittlerweile 50 Jahre in Frieden leben, aber auch viele Jahre davor es nicht getan haben. Und ich glaube eben, die eigene Bevölkerung satt zu machen und auch irgendwie nahrhaft zu ernähren, ist bisher auch schon immer noch ein politisches Thema gewesen. Und jetzt ist es eben so, dass wir Deutschen es gewohnt sind, dass unsere Lebensmittelpreise niedrig sind. Im europäischen Vergleich die niedrigsten überhaupt. Also wurden natürlich dann auch diese Industrien, auch europäisch, natürlich dazu angehalten, es so günstig wie möglich zu machen. Ich finde, das kann man diesen Industrien nicht vorwerfen, weil es hätte keiner dieser Milchbauern oder dieser Geflügelbauern überlebt, wenn er gesagt hätte, ist mir alles scheißegal. Ich setze mir hier keine 2000 Hühner hin, ich setze mir hier 200 Hühner hin, die können hier über meinen Hof rennen. Und wenn der Traktor alle Woche eins überfährt, dann ist das so, dann ist das halt mein Suppenhuhn. Ich glaube, die würden heute alle nicht mehr leben. Die hätten wir alle nicht mehr. Dann würden wir heute unsere Hühner irgendwo anders aus Rumänien, Bulgarien oder Ungarn, wo irgendwie Großgelege und Großställe sind, beziehen. Und das ist so ein bisschen meine Gegenrede. Also ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube aber, dass es bis jetzt an diesem Punkt alternativlos war. Und ich glaube, dass tatsächlich das Wirken von Rügenwalder Mühle oder von anderen erst jetzt dafür sorgt, dass man andere Wege gehen kann.
Ja, ich glaube, da würde ich trotzdem argumentieren, in den letzten Jahren sind ja über 100.000 kleine Höfe geschlossen worden. Das heißt, unser System ist ja eigentlich gar nicht mehr für die ausgerichtet, die wirklich so ein mittelgroßer Hof sind, sondern wir sind eigentlich nur noch für die Industrie und Massentierhaltung gemacht. Weil die Preise werden ja auch nicht von den Bauern gemacht. Es ist ja nicht, dass sie ihre Milch für 70 Cent verkaufen wollen. So. Die Preise werden von Supermärkten oder weiß nicht, von welchem Abnehmer da irgendwo gemacht. Aber das ist ja so... Ich meine, so haben wir dann so ein fragiles Landwirtschaftssystem, dass sobald jemand ein bisschen die Dieselsubvention wegnehmen will, alle komplett ausrasten, eskalieren. Was bis zu einem gewissen Punkt man versteht, weil ich glaube, die sind oft einfach am Rande ihrer Kapazitäten, wie sie halt auch arbeiten und wie sie gewirtschaftet haben. Aber das ist ja kein funktionierendes System.
Das ist richtig, aber dann ist ja genau, liegt ja darin wieder ein Kopplungsproblem. Ne? Also A, ich glaube, Landwirt sein ist nicht unbedingt nur Zuckerschlecken, je nachdem, was du tust. Ich glaube, wirklich, wirklich fancy ist das nicht. Den einen oder anderen habe ich kennengelernt. Die haben schon alle wirklich ordentlich zu tun, dass sie ihren Lebensstandard halten und dass sie ihr Auskommen auch haben. Aber mal abseits dieser Facette ist es natürlich auch so, die Frage ist, wo ist der Markt dafür? Und ich glaube nach wie vor, wir Deutschen, speziell wir Deutschen, aber auch wir Europäer, wir sind halt einfach auch verwöhnt ein Stück weit. Und die Frage ist halt, können wir uns dem wieder entwöhnen? Also können wir als Verbraucher eigenes Verhalten nutzen, um die richtigen Anreize und Impulse zu setzen? Ja. Und das sehe ich eben nicht. Wie gesagt, die Leute, bevor sie jetzt losgehen und Hafermilch kaufen, gehen sie tatsächlich her und kaufen dann eben behandelte Milch, in der die Laktose aufgespalten wurde. Also wir sind auch nicht wirklich rational. Wir sind vielleicht einseitig auf Preis rational, aber wir sind im Gesamtzusammenhang nicht wirklich rational.
Ja, aber das ist ja tatsächlich eine Geschichte, wo wir uns nähern können, wenn man gerade Besteuerung anschaut. Warum muss eine Hafermilch so viel teurer besteuert sein als eine Kuhmilch?
Naja, das ist richtig, aber selbst wenn du mal diese und jetzt Achtung, ich mache wieder die Gegenrede, selbst wenn du diese 19% von der Hafermilch mal runternimmst, nimmst die 7% wieder drauf, dann ist die Hafermilch im Schnitt immer noch einfach sehr viel teurer. 19% von 1,50 Euro, das sind nach Adam Riese 15 Cent mal 2, 30 Cent, da sind wir bei 1,20. 7% wieder drauf, dann sind wir irgendwie roundabout bei 1,25, 1,26. Das ist trotzdem noch ein Viertel mehr wie die normale Milch. Der Punkt ist, dass natürlich auch diese Hafermilch eine Preisbereitschaft auslöst, die gegenüber dem Standardprodukt eben ist. Auch diese laktosefreie Milch ist ja deutlich teurer wie die andere Milch. A, weil sie prozessual natürlich behandelt ist, aber auch, weil der Supermarkt, der das am Ende verkaufen soll, natürlich sagt, aus der einen Milch kann ich mir 10 Cent Marge irgendwie ziehen und aus der anderen kann ich mir 40 Cent Marge ziehen. Und jeder, der die kauft, der ist fein. Aber sie muss halt auch teurer sein, damit sie sich differenziert und ich damit eine mehr an Marge mir letzten Endes auch sichern kann ein Stück weit. Also ich glaube, die Umsatzsteuer ist eine Brücke, über die man gehen kann. Ich finde diese Zuckersteuer sehr interessant, die du ins Spiel gebracht hast in Frankreich. Ich glaube aber, die Umsatzsteuer ist an der Stelle jetzt, das ist ein Feigenblatt. Ne? Dann nimm die weg, mach eine andere drauf. Wir haben halt diese Regeln der Umsatzsteuer, dann, ne? Wir haben ja gerade die richtige politische Konstellation, um genau solche Themen auch anzugehen. Das andere, glaube ich, ist einfach auch halt, dass es einfach noch ein solches, nicht nischiges, aber doch immer noch aus einer Nische kommendes Produkt da ist, dass eben halt auch die Händler sagen, für ein Produkt, das auch wenn es 1,60 kosten würde, das wird genauso oft gekauft werden. Also es ist keine elastische Nachfrage. Ne? Man sagt ja immer, es gibt so diese Kreuzpreiselastizität, ne? Wird Kaffee teurer, wird mehr Tee gekauft. Ne? Ja, aber das Ganze besteht nicht zwischen Milch und Hafermilch. Das sind substituierende Produkte, sie ersetzen sich gegenseitig. Ja. Das machen wir jetzt mit Godo Röben.
Können wir wahrscheinlich noch eine Weile drüber diskutieren.
Oh, ich glaube, wir können einen Stammtisch aufmachen.
Ja, wäre spannend. Amen.
Okay, einverstanden. Jetzt brauchen wir noch die passende Kneipe. Kriegen wir hin.
Schauen wir mal, wo wir nachher noch hingehen.
Ja, einverstanden. Trotzdem nochmal zurück zu Godo Röben. Der kommt ja jetzt nicht nur über das Thema Milch und so weiter, der kommt ja vor allem über dieses Thema Proteine und er kommt halt natürlich auch aus seiner Fleischwelt. Ich muss gestehen, ich bin ja mittlerweile auch ein bisschen Fanboy geworden, ne? Und ich mag das Wort eigentlich nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Produkte schmecken mir und ich habe auch andere ausprobiert. Und er hatte damals ja bei uns im Podcast, und du hast es hier dankenswerterweise sogar aufgeschrieben, es war Episode 41. Er hat was ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, wir kommen halt jetzt auch nicht wie die Tech-Leute, also nicht wir reden nicht über digitale Technologie, sondern über Lebensmitteltechnik. Also wir kommen nicht über tue dies, tue das, und dann kommt etwa eine Emulsion raus, sondern sagt, wir kommen halt über die Metzgerei. Wir sagen halt, okay, wie haben wir früher Kalbsleberwurst gemacht? Okay, was ist, wenn wir das fleischliche Protein rausnehmen und durch ein pflanzliches ersetzen? Welche anderen Zutaten brauchen wir, um wieder an diesem Geschmack rauszukommen? Also sie kommen im Prinzip vom Endprodukt, während vielleicht jetzt eher technisch getriebene Unternehmen in diesem Neo-Food-Bereich dann eher über Konsistenz, Technik und Herstellungsverfahren irgendwie kommen. Und ich finde, das gibt ihnen halt auch noch ein super Standing. Und ich finde, dass Rügenwalder Mühle damit eigentlich so ein bisschen pionierhaft eigentlich gerade dieses Thema aufrollt. Und ja, und wenn man sieht, wie gut die Sachen schmecken, wie nah das beieinander ist, ja, finde ich schon bemerkenswert.
Ja, das stimmt. Die haben schon einen Riesensprung auch gemacht, ja. Ne? Wie viele Produkte die mittlerweile da im Laden haben und du kriegst sie überall eigentlich. Das ist schon bemerkenswert. Und ich glaube, gleichzeitig sagt Godo das auch selber, ich glaube, in seiner Keynote hat er das auch gesagt, wir müssen halt auch die ganzen Zusatzstoffe etc. jetzt als nächstes dann mal rausbringen. Ne? Ich glaube, wir müssen die Produkte geschmacklich noch besser machen, aber auch wieder gesünder oder zumindest ein Teil, dass du auf eine ähnliche Nährstoffwertetabelle auch kommst, wie wenn du halt Fleisch isst, zumindest gesundes Fleisch.
Ja, definitiv. Ich finde das, wenn man auch mal, das finde ich ganz interessant, also weil nach diesem Tag, als Golo Röhm sprach, bin ich Tage später in den Supermarkt und habe mir einfach mal so 2-3 Produkte, also ähnlich, ne, es ging um vegane Fleischbällchen. Vegane Fleischbällchen. Was ist das? Ist das ein Pleonasmus? Nee, keine Ahnung. Also eigentlich ist es ein Widerspruch. Also vegane Fleischbällchen, 3 verschiedene Sorten. Und tatsächlich war es so, dass in der Rügenwalder Mühle nicht ein einziger E-Stoff drin war, bei den 2 anderen Herstellern. Es war eine durchaus komplexe Zusammensetzung von Inhaltsstoffen. Also da hat er vollkommen recht. Was mich immer noch ein bisschen flasht, ist, dass er so ein Vertreter von diesem Geschmacksthema ist und von diesem Thema, ne? Wir müssen genauso gut sein wie... weil ich hatte ja im Podcast mal angeführt, so dieses Lafer-Lichter-Thema, dass einer der Sternekoche mal sagte, naja, lass uns doch aus veganen Produkten einfach was ganz anderes machen und sie nicht immer vergleichen mit, dann werden sie auf einmal eigenständig. Ne? Also das ist ja so, ja, ich glaube, das Beispiel war damals ein Ziegenkäse. Ne? Ein Ziegenkäse wird ganz anders zubereitet wie andere Käse. Man kann ihn braten und dann wird er weich und er hat diese schöne Rinde und so weiter und daraus wird was anderes. Und er propagiert, glaube ich, mittlerweile zu Recht dieses Thema Geschmack und im Prinzip Eigenschaftsidentität zwischen veganen, vegetarischen und nicht veganen, vegetarischen Produkten. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Erfolgsgeheimnis. Und ich glaube, damit werden noch mehr Menschen sich diesen Produkten annähern. Und wenn sie dann noch verstehen, dass sie im Körper, und da sind wir wieder bei Eckhard von Hirschhausen, eigentlich was Gutes tun. Mhm. Win, 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 win.
Ganz viele Wins.
Ganz viele Wins.
Ja, mit den Wins würde ich auch zu unserer nächsten Speakerin überleiten. Unsere Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Clara Geiwitz. Die hast du ja auch geschnappt auf dem Festival, ne?
Sie ist auch ein echter Gewinn. Ich fand es toll, dass sie sich Zeit genommen hat. Ich glaube, sie ist eine der wenigen, die sich aus dieser politischen Ebene da wirklich auch hinbewegt hat. Ich glaube, vorher war noch, wie hieß sie von den Grünen? Die
Anna Christmann.
Anna Christmann, richtig.
Das ist noch eine Ebene weiter drunter.
Genau, bei den Staatssekretären. Und dass sie sich da die Zeit genommen hat und das natürlich auch aus ihrem fachlichen Aspekt Bau, Entwicklung etc., was da alles drin steckt, war schon toll, ja.
Ja, sie war ja für eine Keynote quasi bei uns auf der Bühne und ist dann danach in Panel mit dem Professor Dr. Dr. Schellenhuber und dem Moritz Hoffmann von Modular One. War auf jeden Fall auch sehr spannend und werden wir in der nächsten Podcast-Folge auch nochmal tiefer einsteigen.
Dann sollten wir das vielleicht gar nicht so tief jetzt behandeln, dass wir da nicht spoilern oder irgendwas tun. Aber lass uns mal reinhören und dann mal schauen, was wir mit dem machen, was sie sagt.
Das machen wir.
Mich ganz konkret interessieren würde, Berlin, also unsere Hauptstadt, hat vor kurzem nach 5 Jahren Schwammstadt und Regenagentur so ein bisschen Bilanz gezogen. Ich glaube, das ist ja eine Tendenz, die wir häufiger jetzt sehen, dass Städte Schwammstädte werden wollen. Mich würde interessieren, was kann man von diesen Projekten lernen? Was haben Sie da schon wahrgenommen? Was läuft gut? Und wo müssen wir eventuell auch jetzt politisch oder gesellschaftlich noch Verbesserungen finden?
Auf jeden Fall müssen die Städte der Zukunft viel mehr Wasser speichern können, weil wir davon ausgehen, dass es häufiger Starkregenereignisse gibt. Und wenn die dann nicht die Tunnel überfluten oder aber die Straßen überfluten sollen, dann muss die Stadt in der Lage sein, ganz schnell viel Wasser zu speichern. Und das ist auch gut, weil das dann natürlich in Hitzeperioden auch verdunstet und so die Umgebung kühlt. Und manches, was man in der Vergangenheit gemacht hat, also einen vollkommen asphaltierten Stadtplatz ohne Begrünung, das würde man heute nicht mehr bauen. Und da müssen viele Städte jetzt ihre Umwelt umgestalten.
Für mich als Laie ist es etwas, was im Zeitverlauf eher schnell oder nur langfristig möglich ist. Weil ich vermute mal, jetzt, weil das Vorhaben besteht, werden ja keine Plätze umgebaut. Wie lange dauert dann sowas, bis sich die Städte eben mehr für die Wasseraufnahme eignen oder andere Flächen eben schaffen?
Also wir brauchen eine Sensibilität. Ganz vieles kann man schon machen, wenn es da ist. Also die Frage, wie oft mähe ich zum Beispiel den Rasen in der Stadt oder lasse ich da auch Staudenkultur zu? Wie entsiegel ich zum Beispiel die Baumscheiben? Das sind kleine Maßnahmen, die dann auch schnell gehen. Es gibt aber auch Städte, die gehen schon voran mit Gestaltungssatzungen für den Freiraum. Also dass man zum Beispiel Fassadenbegrünung, Dachbegrünung in einem Stadtquartier vorschreibt. Und natürlich gibt es auch Bauordnungen, die sagen, Schottergärten gibt es bei uns nicht. Also man kann an vielen Punkten ansetzen.
Okay, das freut mich. Ein anderes Thema, wo ich Sie fragen wollte, wir ticken ja hier im Impact Festival ein bisschen nach den SDGs, nach den 17 Zielen der Nachhaltigkeit. Das sind so 2 Ziele, wo ich im Moment den Eindruck in der Öffentlichkeit gibt es ein bisschen einen Dissens. Das eine ist, wir wollen keine Armut, aber wir wollen auf der anderen Seite nachhaltigen Wohnraum. Gerade jetzt in Zeiten von Inflation ist es so gefühlt ein kleines bisschen, dass es ein Widerspruch ist. Aber ich wollte mir von Ihnen aufzeigen lassen, dass es trotzdem auch, es gibt ein und, kein oder, glaube ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Gerade Menschen, die wenig Geld haben, sind darauf angewiesen, dass sie preiswerte Wohnungen haben. Aber natürlich auch gut sanierte Wohnungen, weil sie sonst unglaublich viel Nebenkosten zahlen. Und es gibt natürlich auch einen Zusammenhang zwischen Armut und Hitzegefährdung, und das ist auch ein großes Thema, also dass wir gerade für vulnerable Gruppen, für Ältere, für Vorerkrankte, aber auch zum Beispiel für Obdachlose unsere Städte umbauen, damit sie kühle Orte finden, wo sie sich aufhalten können, Zugang zu Trinkwasser ist auch ein weiteres wichtiges Thema.
Herr Dr. Eckhardt von Hirschhausen hat heute früh die Zahl der Klimatoten mathematisiert, also Menschen, die eben an der Hitze leiden oder mit der Hitze eben Probleme haben als solches. Ist das ein Thema, wo wir gerade erste Reaktionen sehen, oder wird das noch schlimmer? Kommt da noch mehr auf uns zu?
Das wird ein wichtiges Thema. Das eine haben wir ja schon besprochen, dass man die Stadt umbaut, also mehr Straßenbäume, mehr Grün, mehr Zugang zum Wasser. Wir haben in den letzten Jahrzehnten häufig das Wasser in der Stadt eher versteckt zugeschüttet und müssen es jetzt wieder rausholen, damit es auch kühlen kann. Und das andere ist, dass wir eine Sensibilität haben für Hitzewellen. Das heißt, die Bürger müssen darauf hingewiesen werden, wo sind denn eigentlich kühle Orte in meiner Umgebung, wo kann man sich auch erfrischen. Und das ist etwas, was wir jetzt gerade in der Bundesregierung über viele Ressorts abstimmen, weil es ist ein bauliches Thema, es ist ein gesundheitliches Thema und es betrifft natürlich den Umweltschutz.
Ja, Frau Geiwitz.
Frau Geiwitz. Jetzt haben wir gesagt, wir machen keinen Deep Dive.
Jetzt sag mal einfach gar nichts.
Nee, aber sie hat in vielen Dingen wirklich recht. Ich habe die Freude gehabt, dieses Jahr bzw. letztes Jahr so ein bisschen in das Thema Garten- und Landschaftsbau reinzukommen und zu lernen. Und da wiederum auch in die Aufbereitung und in die Mischung von Erden. Und da geht es natürlich auch darum, dass ich jetzt gerade zum Beispiel die Erden, die dann für diese Grünflächen verbaut werden, ganz anders da aufgebaut werden. Das heißt, sie kriegen zum Beispiel eine viel größere Beimengung von Ton und von anderen Stoffen, die zum Beispiel Wasser stärker speichern, damit diese Speicherwirkung, die sie eben jetzt hier auch in diesen Schwammstätten eben auch, also nicht sie, sondern die wir gemeinsam mit ihr erreichen wollen, dass die überhaupt möglich sind. Ja, weil das auch das ist kompliziert. Also das ist nicht einfach, sondern darüber machen sich Menschen Gedanken, die am Ende überlegen, wie kriege ich eine Erde hin, die dann eben auch diese Speicherwirkung hat und eben nicht das Wasser relativ zügig dann die tieferen Schichten abgibt, sondern eben auch behält. Und und das auch, das klingt so oberflächlich, aber es ist in Wirklichkeit ein sehr komplexer Prozess, den Ihr Ministerium da managt und eben auch versucht zu begünstigen. Ja,
ja, ich finde es mega spannend. Und sie macht ja auch immer wieder dieses soziale und ökologisch nachhaltige auf, ne? Dass eigentlich so dieses soziale Wohnen und nachhaltige Wohnen im Sinne der Ökologie Hand in Hand geht und wir gemeinsam denken müssen. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir zukünftig bauen, wie wir vielleicht auch sanieren, dass wir auch gesellschaftsrelevante Themen mitdenken. So, ne? Also in ihrem Panel spricht sie zum Beispiel davon, wir haben ganz viele Siedlungen nur mit Einfamilienhäusern hingebaut. So. Kann man jetzt irgendwie von halten, was man möchte, aber wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, die Kinder sind vielleicht aus dem Haus, sind ja ganz oft solche Einfamilienhäuser viel zu groß eigentlich für einen. Ne? Man will aber nicht wegziehen, weil man hat halt nicht drei Straßen weiter dann eine Wohnung, in die man ziehen kann, sondern man muss ja dann oft so sein gesamtes Umfeld, seine Freunde, Nachbarschaft verlassen und dann sitzen ganz viele Menschen in Einfamilienhäusern, obwohl das eigentlich gar nicht mehr dem Standard entspricht, das sie auch brauchen. Ne? Und das finde ich schon spannend. Ich meine, es ist natürlich nichts, was man irgendwie von neu denken kann und eine Chance hat, irgendwie auf einer grünen Wiese jetzt so zu bauen, wie wir es heute bauen würden. Aber diese Themen wirklich gesamtheitlich zu denken und entsprechend zu...
Ja, zumal sie auch schon Realität sind. Ne? Also sie sind gar nicht mehr abstrakt. Wenn ich jetzt an unser Haus denke, in dem wir leben mit 11 Parteien, davon sind 5 Parteien, sind wiederum Eltern von anderen Menschen in unserem Alter, die jetzt tatsächlich ihre Einfamilienhäuser, ihre alte Wohnsituation aufgegeben haben und jetzt eben in 80, 90 Quadratmeter große, immer noch sehr große Wohnungen, aber doch in eine andere Wohnsituation gehen. Und das ist tatsächlich real. Und die Leute sind auch zum Teil von weiter her. Also der eine hat, glaube ich, Pirmasens auf dem Nummernschild stehen. Der ist jetzt nicht, na, also das ist nicht um die Ecke, dass der verzogen ist. Insofern gebe ich dir vollkommen recht. Hat also dann auch wieder, hat Baupolitik oder frühere Baupolitik einen Impact auf Kultur, auf Gesellschaft und auf die Lebensräume der Menschen natürlich. Ja, vollkommen bei dir.
Ja, ich glaube, mit dem Stichwort würde ich auch schon zur nächsten Sprecherin springen, weil die
das hast du geschickt genutzt, das passt perfekt.
Genau, die spricht nämlich eine ganz ähnliche Richtung. Und zwar ist das Katja Diehl, für alle, die sie nicht kennen, die ist Autorin, Podcasterin und ja, Verkehrswende-Aktivistin, kann man sie so nennen. Ich glaube, sie ist sehr laut und mit einer starken Meinung auch in diesem Bereich unterwegs und platziert sich eben vor allem zur Mobilitätswende, aber da hängt natürlich, wie wir leben, wie wir Städte gestalten, ganz arg dran.
Wie würde denn dann, also angenommen, du wärst für einen Tag Bundeskanzlerin mit unendlichen Mitteln und alle würden es innerhalb von 24 Stunden umsetzen. Wie würde denn die Stadt, das Land aussehen, dass du regieren würdest? Also wie ist deine Vision von zukünftiger Mobilität? Wie siehst du das?
Ich denke, das größte Problem von Mobilitätswende ist, dass wir unglaublich an Wachstum glauben und unglaublich an Technologie. Und dass Dinge, die Wachstum und oder Technik versprechen und neue Lösungen, dass die total reizvoll sind. Dass wir aber, wenn wir was verändern wollen in der Mobilität, vielleicht sogar ein bisschen rückwärts gehen müssen und die Städte wieder dahin führen, wo sie mal waren. Gesunde Viertel, dass du eine Nahversorgung hast, dass du eine Stadt der kurzen Wege hast, dass du nicht mehr ständig ewig lange Pendeldistanzen im ländlichen Raum hast, sondern so Sachen wie Coworking auf dem ländlichen Raum, dass du halt einmal in der Woche immer noch ins Office fährst in die Stadt, aber sonst setzt du dich aufs Fahrrad und arbeitet mit anderen zusammen. Also ich sehe Entschleunigung, ich sehe ganz viel Grün, ich sehe weniger Autos, deutlich weniger Autos und ich sehe immer auch die wahlfreie Mobilität. Also ich kann aussuchen aus einem Instrumentenkoffer.
Würde aber bedeuten, eigentlich betrifft dann Mobilität eigentlich wieder Städtebau, Kultur, Infrastruktur. Also die Themen sind eigentlich miteinander vernetzt. Man kann Mobilität nicht ohne das andere denken wahrscheinlich, oder?
Die ganze Klimakatastrophe ist ja miteinander vernetzt in den Lösungen, die wir so haben. Wir können natürlich auch nicht so viel neu bauen. Es sollen ja 440.000 Wohnungen geschaffen werden. Das steht im Koalitionsvertrag. Da habe ich mit Architektinnen gesprochen für mein Buch jetzt. Die haben auch gesagt, wir müssen den Bestand erneuern. Wir reißen gerade unendlich viel ab. Also die Ära der Kaufhäuser ist zum Beispiel gerade vorbei. Da habe ich erfreulicherweise aber gerade gestern in meiner Heimatstadt Hamburg lesen dürfen, dass ein Kaufhaus eine Schule wird. Und genau darum geht es, da zu schauen, auch in diesen sehr funktionell getrennten Bereichen der autogerechten Stadt, was ist mit den Bürotürmen in Frankfurt, was ist mit den Vierteln, wo die Leute vielleicht auch mobil jetzt mittlerweile arbeiten, da zu schauen, welche Flächen haben wir, da zu schauen, da ist unfassbar viel sogenannte graue Energie drin, die wir eigentlich nicht normal wieder verbrauchen sollten, sondern umnutzen sollten.
Quasi den Bestand sanieren, verbessern, eventuell auch effizienter machen, vielleicht auch umdeuten oder umwidmen, also anders nutzen und dann noch zusätzlich Wohnungen bauen, dass genügend Wohnraum da ist und die dürfen dann gerne nachhaltig sein.
Also ich bin Botschafterin für das Mobilnetzwerk Hannover und da war ich jetzt Anfang der Woche erstens bei einem Lastenradbestatter, also jemanden, der Beerdigung mit dem Lastenrad auf Wunsch, also es gibt natürlich auch die herkömmlichen, aber ich fand das irgendwie sehr schönen Moment zu begreifen, dann geht es langsamer. Er hat mir auch gesagt, dann laufen die Leute nicht hinter dem Benziner her, sondern es ist das Lastenrad. Und ein anderer Herr, der Herr Ewald, das für mich bisher größte Gründach. Also ich bin mit ihm da drauf gestiegen. Mitten in Hannover hast du dann so eine Wohlfühl- und Naherholungsoase, dass du einfach sagen könntest, in der Mittagspause gehe ich mal bei irgendeinem Discounter aufs Dach. Da ist ein toller kleiner Wald war da sogar.
Ein Ort zum
also
Treffen,
einfach
ne?
zu gucken, was gibt es da für Möglichkeiten, dass Menschen sich wieder begegnen.
Ja, das war Katja Diehl.
Ja. Das hast du gerade ja so ein bisschen umschrieben, ne? Jetzt, ohne vulgär werden zu wollen. Ich hätte sie auch liebevoll als thematische Rampensau bezeichnet. Also sie ist einfach, sie vertritt das Klasse. Wir haben auch gerade darüber gesprochen, was das so ein bisschen für eine Schattenseite hat. Ich glaube, sie muss sich da regelmäßig auch leider Anfeindungen aussetzen, was sehr bedauerlich ist, was mich auch sehr traurig macht. Weil per se ist das, was sie anspricht, vollkommen richtig. Und eigentlich spricht sie recht inspirierende Themen an, ne?
Ja, ich finde es spannend, was gerade Mobilität bei Menschen auslöst. Also gerade, ich meine, sie geht natürlich schon sehr in diese Autorichtung und greift einfach auch sehr diese Autolobby an, wo man dann auch, glaube ich, wieder sieht, wie stark die Autolobby ist. Aber mit was für einer Hass und Hetze sie, glaube ich, im Netz umgehen muss und mit Morddrohungen und Co. Und das finde ich schon krass. Also wie Menschen gerade auf Online-Plattformen miteinander umgehen. Ich habe es dir gerade im informellen Gespräch gesagt, wenn mich solche Sachen erreichen würden, ich glaube, so sehr würde mir unser Klima nicht am Herzen liegen, dass ich das weiter durchziehen könnte und so resilient wäre, wie sie das ist.
Ich glaube, den Verkehrsminister, der hier die 130 in Deutschland durchsetzt auf deutschen Autobahnen, ich glaube, den müssen wir wirklich zeitlebens dann auch unter Polizeischutz stellen, weil ich glaube auch, das wäre einer Person leider des sehr großen negativen öffentlichen Interesses, ja. Doch.
Und eigentlich ist es ja so schade, weil sie macht das ja jetzt auch sehr gut auf, ne? Das Beispiel, was sie bringt mit der Oase auf dem Dach, so, ne? Also begrünte Flächen in der Stadt. Das ist ja was jeder eigentlich schön findet. Also jeder freut sich doch über Parks in der Stadt oder sei es jetzt solche Dachterrassenmöglichkeiten, ne? Das ist ja eigentlich Lebensqualität. Und dass wir immer so in dieses Verzichtsdenken und diese Verlustangst haben, dass uns jemand was wegnehmen will, ist irgendwie so schade. Also dass es das direkt triggert und nicht so, okay, was können wir denn dafür haben? Also wenn halt in Großstädten, in Innenstädten autofrei ist. Okay, ja, kann schon inconvenient sein, gerade wenn du von draußen kommst. So, aber was gewinnen wir vielleicht auch als Bürgerinnen und Bürger, die in diesen Städten wohnen, dazu?
Ja, absolut. Lebensqualität, ne? So ein ganz wichtiges Topic, glaube ich, was das betrifft. Ich glaube aber auch manchmal, und ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich da manchmal ist auch unsere Begrenzung im Wege, um die Idee dahinter zu verstehen. Ne? Mhm. Woran hast du nur gedacht, als du einen Lastenradbestatter gehört hast?
Mhm. Ja, ich glaube, was ich als erstes gedacht habe, ist das jetzt die Stellschraube, unser Klima zu retten? Also sind das die Probleme, die wir haben, unsere Särge zu transportieren?
Okay, du bist ja eine wahnsinnig intelligente Person. Du gehst sofort wieder in die Metaebene. Ich bin da viel leider einfacher gestrickt. Und bin darüber gestolpert, dass von meinem inneren Auge, ich kenne ja viele Männer, Frauen, die ihre Kinder zum Beispiel in so einem Lastenrad in den Kindergarten, in die Schule bringen. Mhm. Und die sitzen dann da vorne drin. Und ich sah dann so eine 2,20 Meter lange Frontgondel, wo der Eiche Rustikalsarg mit ich weiß gar nicht, wie diese typische Trauerblume heißt, diese weiße, du weißt, welche ich meine. Ja. Die liegt dann da drauf und dann guckt ein ganz, ganz ehrwürdig schauender und erhabener, radelnder Bestatter. Radelt dann quasi sein Eichesarg von der Pietät zum Friedhof. Das war mein Kopfkino. Da habe ich mit jemandem drüber geredet aus der Branche. Er sagt, ja klar, hey, 80% der Bestattungen sind mittlerweile mit Urne. Da brauchst du kein Lastenrad. Ja? Also kannst du machen, sieht dann schick aus, aber theoretisch reicht dir dahin ein Gepäckkorb. Und ich habe mich so dabei erwischt, dass ich erstmal so in so ein Ding gedacht habe, indem ich mich aber sofort wieder auch so ein bisschen dieses ja, und dann wäre so eigentlich, ja, warum eigentlich nicht? Ja, also, wer weiß, vielleicht gibt es das sogar schon öfters unbewusst, weil dann doch tatsächlich das jemand mal so macht. Keine Ahnung. Also, und das glaube ich, ist um Katja Diehl, glaube ich, wieder wichtig, weil sie dann irgendwie dann auch Gedanken reinbringt und Ideen reinbringt und Impulse auch reinbringt, die uns halt einfach auch mal innehalten lassen und uns einfach auch mal überdenken lassen, vielleicht.
Ja, und ich meine, wir sind ja einfach auch, wir sind in einem System aufgewachsen, wo Auto halt Mobilität Nummer eins ist. Vielleicht nicht, wenn du jetzt hier in der Innenstadt wirklich aufgewachsen bist, aber so wie ich, tendenziell auf dem Land in Baden-Württemberg sowieso, Autobundesland in Deutschland, du bist halt einfach sehr vom Auto geprägt und unsere Städte, wie die gebaut sind, ist ja auch alles vom Auto geprägt. Also alles ist ja auch auseinandergezogen. Ne? Freizeit findet woanders statt, wie Beruf stattfindet, wie Wohnen stattfindet, wie Einkauf, Handel stattfindet. Also so sind ja unsere Städte auch gebaut und es ist ja alles auf unsere, dass wir handeln als Verbrauchende mit einem Auto. So, das heißt jetzt beim McDonald's Drive-In zu, weiß ich nicht, irgendwelchen riesen Einkaufshäusern, wo du eigentlich nur mit dem Auto hinkommst. So. Und das mal anzugreifen und umzudenken, fair.
Ich glaube, wenn man doch irgendwann mal all die Alexas und Sprachrekorder zu Hause auswerten könnte, dann wäre so der meistgesagteste Satz in so einem familiären Haushalt, komm, ich fahr dich schnell.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Und wie nervig. Also ich musste früher jeden Tag rumgefahren werden. Ne? Also okay, in die Schule kam ich noch mit dem Bus, aber auch zur Bushaltestelle hat mich meine Mama ehrlicherweise morgens immer gefahren, weil es war eigentlich zu weit zum Laufen, früh morgens vor 7. Und dann musste ich nachmittags zum Pferd gefahren werden, weil ich bin halt jeden Mittag reiten gegangen. Und das konntest du vergessen, mit den Öffentlichen da hinzukommen oder mit dem Fahrrad.
Ich denke auch, diese Individualität, ne, die in den Autos steckt, die hat uns natürlich die letzten 50, 60, 70 Jahre sehr geprägt und auch sehr verwöhnt. Jetzt müssen wir halt umdenken. Ne? Ich sag mal, Städte kann man so bauen, aber man kann sie auch umbauen. Weil wenn wir davon ausgehen, früher waren ja Städte ganz anders da gebaut. Jetzt sind wir wieder bei Frau Geiwitz und bei Moritz so ein bisschen. Früher waren ja Städte, wenn du zum Beispiel mal eine Stadtführung in Heidelberg machst, dann wirst du sehen, dass es dort immer noch diesen klassischen Zuschnitt der Altstadt gibt, aber auch breitere Trassen in den Städten, die als Feuerschneise gedient haben. Und viele Gassen waren so breit, dass ein Einspänner noch durch konnte. Also auch damals wurden schon Städte um Mobilität und um bestimmte Logiken herum gebaut. Aber so wie unsere Städte heute dastehen, zeigt ja, dass man das auch anders machen kann. Und wir können es ja von hier aus auch wieder anders machen. Vielleicht.
Voll. Ja, ich war letzte Woche tatsächlich in der Heimat bei mir auf dem Dorf und habe in einem Café auf eine Freundin gewartet. Und neben mir saßen 4 ältere Herren, wahrscheinlich so zwischen 60 und Mitte 70, würde ich sagen. Und sie haben sich auch über Mobilität unterhalten. Und ich dachte schon so, oh nee, musst du weghören, das triggert dich wahrscheinlich gleich nur, weil bei uns ist ja auch, wenn du nicht bei Bosch arbeitest, arbeitest halt bei Daimler oder bei Porsche so. Das sind halt so die Arbeitgeber oder eine Mittelständler, die zuliefern. Das heißt, du bist ja schon eigentlich sehr patriotisch damit auch aufgewachsen. Und dann hat einer auch gesagt, naja, du baust halt eine Stadt für ein Fahrrad und dann kriegst du Fahrräder dahin, oder du baust halt eine Stadt für Autos und dann kriegst du Autos dahin, ne? Müssen wir jetzt halt mal ein bisschen was anderes machen. Und dann haben sie über Kopenhagen diskutiert und über Amsterdam diskutiert, wo ich so dachte, wie spannend. Also wir sind in so einem ländlichen, toll, ne? Ja, mega toll. Wir sind in so einem ländlichen Umfeld und das ist wirklich ja schon auch eine ältere Generation, die so intensiv im Auto aufgewachsen ist, dass die hier sitzen und sich an so einem Mittwochvormittag im Café darüber unterhalten. Ich fand's richtig schön.
Katja Diehl weiter so.
Go Katja.
Go Katja.
Genau, dann kommen wir zu unserem letzten Interview-Snippet vom Festival.
Save the best for last.
Das überlassen wir euch, die Einordnung, ob ihr das auch so seht. Aber wir wollten zum Schluss einfach nochmal ein konkretes Unternehmensbeispiel gehen. Ne? Jetzt haben wir irgendwie gerade in der letzten Episode ja sehr von High-Level zu individuell, was so passiert. Hier haben wir uns jetzt verschiedene Industrien, Branchen, High-Level-Wenden, sei es jetzt die Mobilitätswende oder die Ernährungswende angeschaut. Und jetzt wollten wir uns nochmal ein Unternehmen anschauen und das ist Weleda. Und du hast ja mit dem Dr. Stefan Siemer gesprochen. Das ist der Head Group Sustainability der Weleda AG.
Du hast im Vorgespräch auch erzählt, dass ihr ja euch bei Weleda auch ein bisschen anders da aufstellt, was die Integration von Lieferanten betrifft. Das heißt, ihr geht ja da einen, wie hast du es genannt, einen vertikalen Weg, einen stark vertikalen Weg. Das heißt, ihr bindet eure Lieferanten sehr stark ein. Kannst du da mal erklären, was ihr da tut und worin ihr da den Nutzen seht, beziehungsweise auch, was das mit euren Lieferanten macht?
Also unser Grundsatz ist eigentlich, dass wir eine vollständige vertikale Integration haben. Nicht sozusagen über die ganze Breite, aber wir haben eigene Gärten und eigene Verpackungsentwicklung, eigene Parfümierung, eigene Produktion, ein großes strategisches Sourcing und Quality natürlich die ganzen Sachen mit der Idee, dass wir dadurch natürlich die Qualität nicht nur sozusagen von der Wirkung her, sondern auch vom sag ich mal, ökologischen her und vom Sozialen, was da alles dranhängt, viel besser verantworten können. Das ist also Teil der Philosophie, das ist auch nicht mehr üblich in der Kosmetik. Wir beide könnten in 3 Monaten ein Kosmetik-Business aus dem Boden stampfen und würden alles einfach extern einkaufen. Und wir gehen genau den umgekehrten Weg. Wenn es um Lieferanten geht, haben wir mehrere Sicherheitsanker, wenn man so will. Wir forcieren gerade wieder unser Agrarmanagement. Wir haben eigene Anbauprojekte. Wir haben einen sehr hohen Bio-Anteil, über 80% über alle Produkte. Wir weisen das teilweise gar nicht aus. Der biodynamische Anteil steigt. Und wir sind Mitglied der Union for Ethical Biotrade und arbeiten da auch in Piloten mit, wie man das Lieferkettenmanagement sozusagen sehr verantwortlich gestaltet. Im Moment erfüllen wir noch den Lieferkettenstandard Sourcing with Respect und das evaluieren das gerade, ob wir das nochmal verbessern können.
Ihr seid vor kurzem durch die Medien gegangen. Wenn ich dich hier habe, wollte ich es ansprechen. Es war ja ein bisschen ein Aufruhr, denn die ehemalige Douglas-Chefin ist nicht mehr die Douglas-Chefin. Sie wird jetzt die Weleda-Chefin. Jetzt will ich gar nicht mit dir über sie reden, aber glaubst du, dass wir in der Zukunft noch mehr solche Veränderungen sehen, dass Manager, dass Personen, die bei eher klassischen Unternehmen unterwegs sind, stärker in diesen Bereich von B-Corps oder von nachhaltigen Unternehmen wechseln würden?
Also insgesamt ist es, glaube ich, stark zu hoffen, dass das diesen Weg geht. Ne? Also wenn wir sagen, Sustainable Mainstreaming muss ja das Ziel sein, ne? Dass nicht mal die kleinen Unternehmen in ihrer Nische sich wohlfühlen, sondern dass Nachhaltigkeit eigentlich die Standardeinstellung wird, dann ist es, glaube ich, sozusagen quantitativ-statistisch gar nicht anders zu machen. Das andere ist, dass natürlich wir extrem viele hochkompetente, hochprofessionelle Managerinnen, Manager in Unternehmen haben, die man vielleicht konventioneller nennen würde. Und das wäre doch großartig, wenn die ihr Wissen sozusagen für die Nachhaltigkeitstransformation und ihre Erfahrung zur Verfügung stellen. Das ist so das eine. Also da gibt es keine Berührungsängste. Ich glaube, beide Seiten müssen sich dann genau anschauen, ob das passt. Aber da gibt es ja viele Beispiele, wo das geht. Und auch wo eher andere Beispiele, konventionelle Manager dann plötzlich nachhaltige Unternehmen gegründet haben. Auch das gibt's. Und das andere ist, das habe ich so eher aus der Werbebranche zum Beispiel beobachtet, dass es so biografische Brüche auch gibt. Also das ist jetzt gar nicht auf Weleda bezogen, aber wenn Werberinnen, Werber Kinder kriegen, fragen die sich gerade, was mache ich hier eigentlich, für wen mache ich hier Werbung?
Verstehe, ja.
Oder wenn man jetzt, sage ich mal, 40 plus wird, wir Anthroposophen würden sagen, wenn man so ins 7. beziehungsweise dann 8. Lebensjahr kommt, dann sind da mit sozusagen diesen biografischen Schritten, sind in der Regel auch Entwicklungsschritte verbunden, die dazu führen können, dass man sein berufliches Engagement nochmal hinterfragt und sagt, ich möchte etwas Sinnvolles tun, wenn ich es nicht schon getan habe.
Purpose.
Genau, okay. Ja.
Da möchte ich sogar nochmal vertiefen. Jetzt bist du ja der Head of Sustainability bei Weleda. Wo liegt denn da für dich die größte Herausforderung drin? Weil ich habe verstanden, es ist ein Riesenquerschnitt. Ne? Es geht von Einkauf über Rohstoffe, über das Unternehmen selbst, über euren Unternehmenscharakter. Aber wo liegt denn für dich in deiner Rolle dann da auch die größte Herausforderung?
Also verglichen mit anderen Unternehmen starten wir auf einem guten Niveau. Das ist schon mal schön. Also man muss niemanden überzeugen oder das Thema oder die Wichtigkeit erklären. Das ist eher andersrum, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den Fachabteilungen mich informieren und okay. aufschlauen und wir dann gemeinsam überlegen, boah, was machen wir jetzt? So, ne? Also das ist schon mal schön. Und die große Herausforderung ist natürlich, ausreichende Ressourcen zu erhalten für die ganzen Sachen. Derzeit sind wir mit sehr, sehr langweiligen Sachen beschäftigt. Ne? Klimareporting, also okay. vollständige Transparenz, Scope 1, 2, 3. Viel mehr Klimadaten von Lieferanten und wir haben irrsinnig viele Agrarlieferketten, also da die Daten heranzuschaffen, uns als Unternehmen regulierungsseitig gut aufzustellen, CSRD-Readiness wäre da ein Stichwort. Da sind wir sozusagen, wir alle Unternehmen und das bindet wahnsinnige Kappa und wir hoffen, dass wir das sozusagen dann aber auch mit einer Strategieentwicklung gut verbinden. Und ein zweiter Punkt, wir als Nachhaltigkeitspionier sozusagen waren immer schon da und stehen für Nachhaltigkeit und räumen da imagemäßig gut ab, das ist toll. Bloß, wenn jetzt alle nachhaltiger werden, dann ist die Frage, was differenziert uns denn dann noch als Marke? Warum Weleda? Und diese Antwort muss auch aus der Nachhaltigkeit gegeben werden. Und da arbeiten wir intensiv dran, was sozusagen Next Level Weleda sein kann, sodass wir auch sozusagen an der Definition dessen, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen, mitarbeiten.
Boah, jetzt war eine lange Interview-Tonspur von euch zwei.
Viele Informationen, viele gute Informationen. Super erklärt. Ich will eigentlich nur nochmal an einem Punkt ein bisschen einsteigen, um nochmal so einen Vibe reinzubringen. Ne? Jetzt habe ich selber mittlerweile mit Kosmetikherstellern Erfahrung sammeln dürfen. Und das, was er da erzählt hat, dass ich also wirklich halt auch sehr stark integrieren und wirklich hier sehr genau hinschauen, also wirklich eigene Gärten haben, in denen sie Wirkstoffe für ihre Cremes, für ihre Kosmetikprodukte anbauen. Das ist, um es für dich, als Baden-Württemberger Mädchen, ja, das ist tatsächlich so, als hätte Daimler wirklich auf der Schwäbischen Alb eine Rinderweide stehen, auf der die Rinder für das Leder der Ledersitze gezüchtet werden. Das ist, glaube ich, so, die Banken benutzen es in einem anderen Zusammenhang, aber das ist so ein bisschen, das zeigt also, wie tief die Wertschöpfungskette von Weleda ist, beziehungsweise wie gut sie das kontrollieren und steuern wollen, auch unter Nachhaltigkeits- und unter Qualitätsgesichtspunkten. Und das ist schon Bombe, was sie da auf die Beine gestellt haben, ja.
Ja, es ist super spannend und auch ihre Position halt jetzt auch zu nutzen. Ne? Wir haben vorhin ein bisschen drüber diskutiert, sind sie Vorreiter, nutzen sie ihre Position, die sie da auch haben. Sie sind super weit. Klar, wie er gesagt hat, das Reporting ist halt jetzt trotzdem nochmal das A und O, aber sie haben ja eine ganz andere Grundlage, auch in dieses Thema Reporting reinzugehen und dann diesen Diskurs, wo wir uns hin entwickeln, in welche Richtung auch immer, halt auch mit zu beeinflussen, mit zu shapen, sage ich jetzt mal.
Definitiv. Und damit sind sie wieder Vorbild, inspirieren andere, bringen andere vielleicht auch so ein bisschen wieder in diesem psychologischen Effekt. So, oh, der jetzt auch und die jetzt auch und vielleicht muss ich jetzt mit. Ne? Also diesen Aspekt. Und mal abgesehen davon, dass jetzt mit seiner neuen Chefin auch wieder ein Stück weit Frauenquote, was ja auch ein Aspekt von Nachhaltigkeit ist, wieder gestärkt wird. Und die hat sich unter Beweis gestellt, dass sie es auch kann. Ich meine, die hat Douglas sowas von durchdigitalisiert und sowas von nach vorne wieder gebracht, trotz des schwierigen Filialumfeldes eben hier diesen Kanal gestärkt. Das ist echt eine Könnerin und die ist auch sehr charismatisch, da hört man auch gerne zu. Und also allein das, was er jetzt nicht angesprochen hat, ist ein Riesenhebel, ist eine Riesenwirkung. Aber sie sind ein wirklich hervorragendes Praxisbeispiel dafür, wie sich Unternehmen entwickeln können und sehr nachhaltig auch Erfolg am Markt haben können, denn die Produkte sind hervorragend, sie sind sehr gesucht und sehr beliebt.
Voll, ja. Und ich bin gespannt, was Tina da rausholt. Also ich glaube, die könnte den Laden schon nochmal ganz schön auf den Kopf stellen, so. Und sicher auch positiv, muss wahrscheinlich auch passieren. Ich würde ein bisschen in Frage stellen, was er gesagt hat, man hat das ja, glaube ich, aus der Werbebranche so ein bisschen rausgeholt. Man kriegt dann in sein 40. Lebensjahr rein und hat vielleicht auch Kids oder sonst was und macht sich dann Gedanken und sucht sich dann so einen Purpose-Driven Job oder sucht sich irgendwie ein Unternehmen, was einen Purpose hat.
Ein bisschen wie Eckhard von Hirschhausen, ne?
Ja.
Da hat es ja ähnlich gesagt, ne?
Fair enough, ja. Wobei ich jetzt auch sagen würde, dass ich finde, Gesundheit von Menschen ist ja schon auch ein Purpose, den man verfolgt, ne? Also ist ja jetzt nicht rein, ich verkaufe irgendwas und mir eigentlich kackegal, was es ist. Aber anderes Thema, was ich eigentlich nur in Frage stellen würde, ich frage mich, ob das so ein Ding ist, wo man an ein gewisses Alter kommt oder ob das einfach jetzt halt auch die Zeit ist. Also, jetzt grinst du mich schon wieder so an, Dirk, ne?
Ich glaube halt, ich bin ja selber in diesem, also gut, erst nochmal 3 Tage älter, das darf ich verraten, wir haben uns nochmal gematcht, aber der Punkt ist klar, wir sind ja bei diesem alten weißen Männer-Ding, ne? Dass, wenn du ein bisschen was erreicht hast und die ersten Euro sicher auf der Seite hast, dann lässt es sich natürlich auch viel besser ins Altruistische gehen als solches. Mhm. Ich glaube, in der Generation, für die du kurz jetzt hier in unserem Vergleich stehen könntest, die kommen natürlich von vorne schon damit. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe zu gründen und unternehmerisch tätig zu sein, da war jetzt nicht mein Purpose, ich will Nachhaltigkeit erreichen oder ich will Dinge irgendwie in diesem Aspekt verbessern oder andere Bedürfnisse abdecken, sondern ich war im Punkt, ja, ich will Geld verdienen, ich will Erfolg haben und ich will Menschen Probleme lösen.
Ja, wir kommen ja schon auch in einen ganz anderen Markt rein. Ne? Wir sind ja viel stärker im Arbeitnehmermarkt, wo wir uns auch aussuchen können, zu welchem Unternehmen möchte ich denn, wofür möchte ich arbeiten. Und ich meine, Purpose ist ja nicht per se Nachhaltigkeit. Ne? Du kannst ja deinen eigenen Purpose, irgendwie deine Wirkung definieren. Und wenn das halt selbstbestimmt ist, dein Startup aufzuziehen oder du brennst für Digitalisierung oder du möchtest einfach nur New Work, Best Practices irgendwie haben in deinem Unternehmen. Wir haben einfach, glaube ich, eine ganz andere Position, dass wir uns das aussuchen können. Deswegen glaube ich nicht, okay, du wirst jetzt nicht 40 und dann schlägt es um, sondern es ist einfach auch ein Wandel, der jetzt halt mit der Zeit kam. Und ich glaube, so meine Generation, die vielleicht noch einen Ticken jünger sind, denen ist, glaube ich, einfach so ein Sinn in ihrer Arbeit zu sehen, wichtig. Und das ist, glaube ich, auch positiv. Und für alle Unternehmen, die schon was in die Richtung machen, ist es ja auch der USP. Also was so Arbeitnehmerattraktivität angeht.
Ja, ich finde das sehr, jetzt sind wir über Stefan in eine ganz, ganz interessante Diskussion nochmal gekommen. Ja. Fast schon New Working eigentlich. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Sinngabe extrem auch mit Arbeitszufriedenheit zusammenhängt und uns einfach ganz anders streben lässt als solches. Ja? Mhm. Ich glaube auch daran, wenn wir Menschen mit aufrichtigen Zielen und Aufgaben ausstatten, dass sie die viel beherzter und viel liebevoller und leidenschaftlicher tun, wie wenn wir ihnen sagen, ja, ich bin jung und brauchte das Geld, du auch, Arbeit für mich. Ja? Mhm. Dann ist es schwierig. Aber denk mal an Pflege, denk mal an ganz viele Jobs, in denen so viel Purpose im Prinzip liegt, aber wie sehr die reduziert werden auf Prozesszeiten und irgendwelchen anderen Kram. Und ja, ich glaube, da haben wir noch ein systemisches Problem zu lösen.
Absolut, weil Purpose ist ja eins, aber natürlich willst du dann auch deinen Lebensunterhalt bezahlen können, ne? Und ja. Arbeitszeiten sollen irgendwie in einem Maß bleiben, wo es einigermaßen funktioniert. Ich hatte da ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit einer Landwirtin, die ist aus der Nähe von Mainz, die machen Zukunftsweine, also nachhaltiger Weinanbau quasi. Schmecken auch sehr lecker, kann ich sehr empfehlen. Und wir haben auch darüber diskutiert, weil sie sind ein sehr, sehr nachhaltig strukturiertes Unternehmen. Und ich glaube, alles, was du so in der Agrarwirtschaft machen kannst, bis zum gewissen Grad, was Flexibilität angeht, versuchen sie alles umzusetzen. Aber am Ende ist Landwirtschaft halt trotzdem ein richtig harter Job, so, ne? Und es ist halt nicht so, okay, du arbeitest jetzt irgendwie 9-to-5, sondern nee, du arbeitest dann, wenn das Wetter auch entsprechend ist. Oder gewisse Jahreszeiten sind einfach viel krasser, so. Und sie hat gesagt, sie machen ja schon alles in diese Richtung, um irgendwie als purpose-driven Employer dazustehen, aber in manchen Branchen hast du, glaube ich, auch gewisse Grenzen.
Ja, definitiv, das hast du. Klar, du kannst auch nicht das Game komplett neu erfinden. Ich glaube aber auch, dass Purpose, also wir könnten jetzt hier auch mit Stammtisch-Thema, ja?
Perfekt.
Stammtisch gebucht. Ich glaube halt, ich glaube, Google hat so einen kleineren Purpose, den sie definiert haben, don't be evil. Mhm. Ich glaube, dass zwischen sei nicht böse und tu was Gutes ein maximales Spektrum an Möglichkeiten liegt. Mhm. Und was hast du vorhin gesagt, ist Veledas Purpose? Kosmetik, die gut für die Menschen ist. Mhm. Das glaube ich, darauf können wir uns relativ schnell einigen. Ja. Mhm. Da wiederum sage ich aber, ich glaube, du findest keinen Kosmetiker. Denn Purpose hat, ja, wir machen billige Scheiße in Tuben und wenn es den Leuten wehtut, ist uns das wurscht.
Zumindest nicht nach außen offen, transparent kommuniziert.
würde ja wieder Verschlagenheit voraussetzen. Auch das unterstelle ich denen gar nicht. Ich glaube, das wirst du nicht finden. Ich glaube, die wollen alle Produkte, an denen die Menschen Freude haben. Aber ich glaube, es ist wichtig, diesen Purpose zuzuspitzen und klarer zu sagen, wofür du stehst. Weil einfach nur zu sagen, sei nicht böse, nochmal, ne, da ist noch ein komplettes Spektrum an anderen Möglichkeiten da und offen. Und das ändert auch das Winzerproblem nicht. Ne? Die sind im Winzergame drin und Weleda ist im Kosmetikgame drin. Punkt, das ist so. Aber ich glaube, dass du durch eine klarere Fokussierung deines Purpose einfach mehr Möglichkeiten hast, wie wenn du einfach nur sagst, ja, mach nichts ganz Schlechtes.
Word.
Mic drop.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Satz, um diese Podcast-Folge auch zu enden. Ne?
Ich kriege keinen besseren mehr raus.
Nee, war jetzt auch lang. Jetzt haben wir zwei Podcast-Folgen aufgenommen für heute. Es waren jetzt auch intensive Folgen. Ich finde es immer noch krass zu sehen, wie du über dieses Festival gesprungen bist und diese ganzen Speaker, Speakerinnen dir gegriffen hast, hinter deine grüne Wand gezogen. Für alle, die das Video geschaut haben, macht Sinn. Schaut sonst mal rein. Und die interviewt hast. Deswegen ganz, ganz, ganz herzliches Danke auch da an dich, Dirk. Krass, wie du da als Teamplayer immer wieder bei uns ins Team reinspringst und für solche Sachen da einfach alles gibst und zwei Tage wirklich richtiges Impact-Festival-Team bist, Teammitglied bist.
Dankeschön. Der Dank gilt natürlich dann den Interviewten, die sich genau diesen Impuls dann noch hingeben. Der ein oder andere, der war auch schon ziemlich durch mit seiner Batterielebenszeit an dem Tag. Also der hätte, glaube ich, den Kaffee und das vegane Essen mehr genossen wie das Gespräch mit mir. Und trotzdem hat da jeder nochmal wirklich also alles reingeworfen. Und die Zahl derer, die wir interviewt haben, ist ja noch weit größer als das, was wir jetzt hier ausschneiden und präsentieren können als solches. Und insofern war es eine große Freude und wirklich vielen Dank an alle, die sich da die Zeit genommen haben, zur Verfügung gestanden haben und denen zum Teil mit Sicherheit auch ja ein bisschen annoying, aber dann manchmal auch wiederum auch vielleicht ein bisschen ab der Norm der Fragen zu antworten.
Wir haben ja die ganzen vollständigen Interviews bei uns auch auf dem YouTube-Kanal, findet man unter Impact Festival. Hast du einen Interviewten im Kopf, wo du sagen würdest, da lohnt es sich wirklich, hört da mal in das ganze Interview rein. Das war einfach mega spannend, das war ein inspirierender Speaker, Speakerin.
Boah, da hätte ich zwei. Und zwar, das eine sind die Jungs mit der Gerüstbaufirma, die den Award gewonnen haben.
Ja.
Die waren total spontan auf einmal da gestanden und die haben wirklich, also hätten die keine Ohren gehabt, sie hätten um den Kopf rumgegrinst. Ja? Also wirklich, die sind wirklich klasse und die sind auch wieder ein ganz tolles Beispiel, wie du in deiner Branche, in deiner Nische, in deinem Thema, wie du Transformation machen kannst und wie du auf ausgetrampelten Faden neue Wege entdeckst, wirklich. Und das andere, wo ich einfach sage, es war... das muss man auch mal gesehen haben. Ich hatte ja den Chef von den Deutschlandchef von Patagonia am Start.
Mhm. Mick Austermühle.
Mick Austermühle. Mhm. Und der begann das Interview mit den Worten: Schätze dich glücklich, du bist der erste Mensch, für den ich seit Monaten wieder eine lange Hose anhab.
Oh, Mick.
Damit war der Ton gesetzt und wir hatten eine Viertelstunde handfesten Spaß. Wir waren sehr ernst, aber wir haben davor und danach gegackert wie die Hühner. Also auch ein tolles Interview, ein toller Typ, eine Type vor allem halt auch. Weil genauso wie er da wirklich eröffnet hat, so war er dann auch. Und insofern sind das vielleicht nochmal zwei kleine Nuggets, die ich da einwerfen darf. Also die Kollegen, die den Impact Award gewonnen haben. Und ja, Mick war schön.
Nee, ist sehr gut. Die Links packen wir euch natürlich in die Shownotes, dass ihr im Zweifel direkt auf YouTube springen könnt und euch noch mehr Content nur mit Dirk, ohne mich, anschauen könnt. Und ja.
Jetzt sind die Hälfte der Zuschauer abgesprungen.
Ach, das glaube ich gar nicht, Wir haben so eine hohe weibliche Zuschauerschaft oder Hörerschaft, Hörerinnenschaft. Die werden bestimmt durch dein Interview mit den sächsischen Jungs und dem Mick nochmal besonders angezogen.
Der Mick ist ein Magnet.
So, gut, bevor wir jetzt noch mehr Quatsch reden, beenden wir diese Episode, würde ich sagen. Und das ist dann auch die letzte Sonderepisode zum Festival 23. Und wir starten mit frischem Content in 24 rein.
Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und ja, seid wieder dabei, wenn das nächste Mal heißt, der Impact Talk.
Danke dir, Dirk. Danke euch.